So, einen wunderschönen guten Morgen und ganz herzlich willkommen hier in Rickenbach zu unserem heutigen Bibelstudientag. Gut, dann würde ich gern zu Beginn noch mit uns beten. Unser Gott und Vater, wir wollen dich ganz herzlich darum bitten, dass du diesen Tag heute in deine Hand nimmst, dass du uns die Herzen auftust, dass wir das mitnehmen können aus deinem Wort und aus dem, was uns heute mitgegeben wird, was wir für unser Leben persönlich brauchen, für die Umstände, in die du uns gestellt hast, am Arbeitsplatz, in der Familie oder in der Gemeinde. Bitte schenk du, dass uns das weiterbringt, dass uns das dir ähnlicher macht. Und wir bitten auch um Kraft für den Referenten, dass du ihn mit deiner Vollmacht ausstattest, uns das zu sagen, was wir, jeder Einzelne, braucht. Und dafür preisen wir dich, Herr. Amen.
Ich möchte alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Bibelstudientag, an dem wir heute Morgen als besondere Bibelstudie das Thema behandeln, Europa im Alten und im Neuen Testament. Beim ungenauen Lesen der Bibel könnte man den Eindruck erlangen, als ob unser alter Kontinent so weit abseits von den Ereignissen der biblischen Geschichte stehen würde. Dem ist aber nicht so. Bereits im Alten Testament spielt Europa, die Heimat der japhetitischen Völker, eine wichtige Rolle. Zahlreiche prophetische Stellen weisen Europa einen bedeutenden Platz in der Heilsgeschichte zu. Im Neuen Testament fokussiert der Missionsbericht der Apostelgeschichte sehr stark auf Europa. Es braucht einen daher nicht zu erstaunen, dass im Zusammenhang mit der Geschichte der Christenheit ausgerechnet dieser Kontinent eine so zentrale Rolle spielen sollte. Die Offenbarung nimmt aber Europa ganz besonders ins Visier. Dieser Erdteil hat seiner Verantwortung als bevorrechtigter Kontinent nicht entsprochen und verdient darum in besonderer Weise schließlich Gottes Gericht. Wir beginnen unsere Bibelstudie über Europa in der Zeit nach der Sintflut. Im Zusammenhang mit dem Turmbau zu Babel, 1. Mose 11, wird uns in der Völkertafel, die im Kapitel davor aufgezeichnet ist, erklärt, wie die ganze Menschheit sich von den drei Söhnen Noahs, Sem, Ham und Japhet, entwickelt hat. Japhetitische Stämme wanderten nach der Sprachenverwirrung aus nach Europa. Und so lesen wir in 1. Mose 10 im Zusammenhang mit den Japhetiten, also im Zusammenhang mit Japhet und seinen dort genannten Söhnen. Von diesen aus verteilten sich die Bewohner der Inseln. Auf Hebräisch steht hier das Wort Iyim. Die Bewohner der Inseln, der Nationen in ihren Ländern. Eine jede nach ihrer Sprache, nach ihren Familien, in ihren Nationen. Dieses Wort Iyim, hier übersetzt mit Inseln in der alten Elberfelder, aber mit einer ganz wichtigen Fußnote versehen, befindet sich nur im Zusammenhang mit den Japhetiten. Und es ist zu sagen, dass bei dem hebräischen Wort Iyim es sich um ein ganz besonderes Wort handelt, das in vielen Stellen, und wie wir noch sehen werden, gerade auch Jesaja 49, 1, vorkommt. Es ist ein interessanter geografischer Begriff. Er bezeichnet nämlich im Bibelhebräischen insbesondere die Inseln und Küstenländer des Mittelmeeres auf der europäischen Seite von Kleinasien bis Spanien. Das kann man so nachlesen in dem berühmten, vielbändigen Kommentar zum Alten Testament von Keil und Delitzsch. Diese zwei Männer gehörten zu den größten Hebräisch-Spezialisten des 19. Jahrhunderts. Nachzulesen in Band 1, Seite 134. Und dieser Kommentar wurde eben in der alten Elberfelder dort auch in der Fußnote übernommen. korrekterweise. Also Iyim ist ein Wort, das schwierig zu übersetzen ist. Es bezeichnet zwar Inseln, aber nicht nur, eben auch Festland, aber ganz speziell nicht irgendeine Insel, nicht irgendwelche Inseln, nicht irgendwelche Kontinentalböden, sondern speziell Europa. Hier in diesem wunderbaren NASA-Bild, man sieht Ägypten in Afrika, dann in Asien das Land Israel mit dem Toten Meer, man kann auch den See Genezareth erkennen, nördlich davon dann Libanon und Syrien, da sieht man hier die Türkei, aber da sehen wir nun, dass dieses Gebiet von der Türkei entlang der Küste des Mittelmeeres mit all den Inseln, das bezeichnet das Wort Iyim. Also Iyim ist der Begriff im Alten Testament für Europa. Und so liest man natürlich eben ganz anders, wenn man das im Hinterkopf hat. Nochmals 1. Mose 10, Vers 5. Von diesen aus verteilten sich die Bewohner der Iyim. Ich wähle anstatt Inseln eben gerade den hebräischen Begriff. Iyim der Nationen in ihren Ländern, eine jede nach ihrer Sprache, nach ihren Familien in ihren Nationen. Hier habe ich eine Zusammenstellung von allen Stellen im Alten Testament, wo Iyim vorkommt. Von 1. Mose 10 über Esther 10, Psalmen, sehr oft in Jesaja, dann aber auch in Ezekiel, schließlich Daniel 11 und in Zephania. Ich habe bereits erwähnt eine ganz besonders wichtige Stelle, Jesaja 49. Es handelt sich hier um eines der Gottesknecht-Gedichte in Jesaja. Es gibt 5 Gottesknecht-Gedichte, also Gedichte über den kommenden Messias. Und das wären Jesaja 42, 49, 50, 53 und 61. Jetzt, die Stelle in Jesaja 49 beginnt so, dass man die Stimme des Gottesknechtes, des Messias, hört. Er sagt, hört auf mich, ihr Iyim, und merkt auf, ihr Völkerschaften in der Ferne. Also hier spricht der Messias ausgerechnet zu Europa. Und das zeigt schon etwas an, dass dieser Kontinent eine ganz wichtige Rolle spielen sollte in Verbindung mit dem Messias, wenn er kommt. In Vers 6 heißt es dann weiter, ja, er spricht, also Gott spricht zum Messias. Es ist zu gering, dass du mein Knecht seist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten von Israel zurückzubringen. Ich habe dich auch zum Licht der Nationen gesetzt, um mein Heil zu sein bis an das Ende der Erde. Diese Stelle führt Paulus an gegenüber den Juden in Apostelgeschichte 13. Und er sagt, ihr habt die frohe Botschaft abgelehnt, jetzt gehe ich zu den Heiden. Und er zitiert da aus Jesaja 49. Und wenn man dann weiterliest in der Apostelgeschichte, sieht man, wie ganz besonders Europa missioniert wurde. Und so ist eben dieses Zitat in Apostelgeschichte 13 aus Jesaja 49 sehr bedeutsam. Es steht im Zusammenhang damit, dass der Messias speziell die Iyim anspricht, dass sie auf ihn hören sollen. Gehen wir zu Jesaja 42, diesem weiteren Gottesknecht-Gedicht. Gott spricht in Vers 1 über den Messias. Siehe, mein Knecht, den ich stütze, mein Auserwählter, an welchem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Er wird den Nationen das Recht kundtun. Hier findet man übrigens gerade die Dreieinheit Gottes. Es spricht Gott, der Vater, über seinen Sohn und bezeugt, dass er den Heiligen Geist auf ihn gelegt hatte. Damals bei der Taufe am Jordan. Und schon deutet dieser Vers an, dass der Messias einen besonderen Dienst tun wird im Blick auf die Nationen, also außerhalb von Israel. Dann wird der Charakter des Messias beschrieben. Er wird kein Revolutionär sein. Er wird nicht schreien und nicht rufen, noch seine Stimme hören lassen auf der Straße. Er wird sich besonders um die Schwachen kümmern. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen. Und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Er wird der Wahrheit gemäß das Recht kundtun. Er wird nicht ermatten noch niedersinken, bis er das Recht auf Erden gegründet hat. Und die Iyim werden auf seine Lehre harren. Hier wird nicht einfach gesagt, die Nationen werden auf seine Lehre harren, sondern die Iyim. Und tatsächlich sollte Europa der Kontinent werden, der eben durch das Christentum während 2000 Jahren in einer Weise geprägt werden sollte wie kein anderer Kontinent. Die Iyim werden auf seine Lehre harren. Weiter, Vers 5. So spricht der Herr, der die Himmel schuf und sie ausspannte, der die Erde ausbreitete mit ihren Gewächsen, dem Volke auf ihr den Odem gab und den Lebenshauch denen, die darauf wandeln. Ich, der Herr, habe dich gerufen in Gerechtigkeit und ergriff dich bei der Hand. Und ich werde dich behüten und dich setzen zum Bund des Volkes, zum Licht der Nationen. Also der Messias sollte den neuen Bund für Israel begründen. Ich werde dich setzen zum Bund des Volkes, aber gleichzeitig für die nicht-jüdischen Völker ein Licht sein. Vers 7. Um blinde Augen aufzutun, um Gefangene aus dem Kerker herauszuführen und aus dem Gefängnis, die in der Finsternis sitzen. Ich bin der Herr, das ist mein Name, und meine Ehre gebe ich keinem anderen, noch meinen Ruhm den geschnitzten Bildern. Das Frühere, siehe, es ist eingetroffen, und Neues verkündige ich, ehe es hervorsprost, lasse ich es euch hören. Die erfüllte Prophetie ist Gottes Siegel auf die Bibel. Frühere Prophetien sind bereits erfüllt worden, sagt Vers 9, aber Gott verkündigt Neues und auch das wird sich dann erfüllen. Und nun Vers 10, singt dem Herrn ein neues Lied, seinen Ruhm vom Ende der Erde, die ihr das Meer befahret und alles, was es erfüllt, ihr Iyim und ihre Bewohner. Also hier wird Europa zum Singen zur Ehre Gottes aufgerufen. Wenn wir da den Ausdruck finden vom Ende der Erde, so müssen wir diesen Begriff immer im Rahmen der biblischen Geografie betrachten. Das Zentrum, das geografische Zentrum für Gott ist das Land Israel. Es wird in Hesekiel 38 genannt, der Nabel der Erde. Und in diesem Land Israel ist das Zentrum die Stadt Jerusalem. Hesekiel 5,5, dies ist Jerusalem. Ich habe es mitten unter die Nationen gesetzt und Völker um es her. Also wir müssen von Jerusalem, von Israel, am Knotenpunkt der drei Kontinente, Europa, Asien und Afrika, die Geografie betrachten. Und so ergibt sich eigentlich ziemlich genau das Bild, wie wir es gewohnt sind von Weltkarten hier. Auch da steht das Land Israel ziemlich zentral. Also von da aus sind die Enden der Erde die Extremitäten des Festlandes. Also zum Beispiel Nordamerika, Südamerika, Südafrika, Australien, Japan, China und die östlichsten Teile von Russland. Das sind die Extremitäten. Aber in Verbindung mit Europa sind natürlich die Extremitäten eben die am weitesten entfernten Gebiete von Europa bis nach Skandinavien hinauf. Und das ist interessant, weil an sich das Wort Iyim so einen besonderen Akzent hat auf die Inseln und Küstenstreifen des Mittelmeeres auf der europäischen Seite. Aber es beschränkt sich eben nicht darauf, sondern der Bibeltext geht im Zusammenhang mit den Iyim dahin, sogar zu sprechen vom Ende der Erde. Und damit ist der ganze Kontinent gemeint. Also Gott ruft auf, singt dem Herrn ein neues Lied, seinen Ruhm vom Ende der Erde. Und es ist doch in diesem Zusammenhang bemerkenswert, die Gesänge der Synagoge und des Tempels wurden durch die Mission im ersten Jahrhundert nach Europa gebracht. Und diese Gesänge haben die Musik der Römer und Griechen verdrängt. Und ausgehend von diesen einstimmigen Gesängen entwickelte sich die christliche Musik in Europa weiter. Und zwar in einer sehr einzigartigen Weise. Im Mittelalter wollte man das Lob Gottes noch mehr erhöhen, indem man versucht, eine zweite Stimme dazu zu entwickeln. Zuerst nur ganz rudimentär mit einem Liegeton und darüber die Melodie. Dann die gleiche Melodie einfach parallel in 4 Tönabständen oder 5 Tönabständen. Und so hat sich das weiterentwickelt bis schließlich hin zum 4-stimmigen Choral, den Bach zur absoluten Vollendung geführt hat. Und von da aus ist der 4-stimmige Choral eigentlich die Ausgangslage für die ganze klassische Musik Europas im Weiteren. Wenn man Komposition studiert am Konservatorium, dann lernt man saubere, fehlerlose 4-stimmige Sätze zu schreiben. Und wenn man das wirklich erfasst hat, dann ist man in der Lage, auch Sinfonien, Konzerte und so weiter zu komponieren. Und es ist so, dass nur in Europa sich die mehrstimmige, die 4-stimmige Musik entwickelt hat. In keiner anderen Kultur, aber dies ganz eng und in Verbindung und motiviert durch das Christentum. Und so ist eben das schon etwas sehr Spezielles, wenn es da steht in Vers 10. Singt dem Herrn ein neues Lied, seinen Ruhm vom Ende der Erde, die ihr das Meer befahrt und alles, was es erfüllt, ihr Iyim und ihre Bewohner. Ich greife noch eine Stelle speziell heraus aus all diesen Iyim-Stellen. Jesaja 11,11. Es geht im Zusammenhang um die Zeit des Messias, wenn er kommen wird, um hier auf der Erde zu herrschen. Und da wird in Vers 11 gesagt, in dieser Endzeit, wenn der Messias kommt, wird Folgendes geschehen. Und es wird geschehen an jenem Tag oder zu jener Zeit, in jener Zeitepoche. Da wird der Herr noch zum zweiten Male seine Hand ausstrecken, um den Überrest seines Volkes zu erwerben, der übrig bleiben wird aus Assyrien, das ist Nordirak, und aus Mizraim, das ist Unterägypten, und aus Patros, das ist Oberägypten, und aus Kusch, das ist Sudan, Äthiopien, und aus Elam, das ist Iran, und aus Shinear, das ist Südirak, und aus Hamat, das ist Syrien, und von den Iyim des Meeres. Nun, diese Prophetie hat sich wortwörtlich im 20. Jahrhundert erfüllt. Als Tausende von Juden unter ganz dramatischen Umständen ausgewandert sind aus und geflohen sind aus dem Nord- und dem Südirak, die ganze jüdische Gemeinschaft ist ausgewandert. 150.000 Juden, die dort zu Hause waren seit der Gefangenschaft, der babylonischen Gefangenschaft unter Nebukadnezar vor 2600 Jahren. Und heute gibt es noch etwas mehr als 20 Juden im Irak. Dann sind sie ausgewandert, ganz dramatisch, ab 1948 aus Ägypten. Also die ganze Gemeinschaft von etwa 100.000 Juden ist gegangen. Heute gibt es noch etwa 100 Juden in Ägypten. Und auch ganz dramatisch wurden aber Tausende von äthiopischen Juden aus dem Sudan und aus Äthiopien in geheimen Flugzeugaktionen ausgeflogen. Und nach der Revolution 1979 im Iran sind unter ganz dramatischen Umständen sind sind Zehntausende von Juden aus dem Iran geflohen und auch aus Syrien sind Tausende von Juden ausgewandert und schließlich steht hier von den Iyim des Meeres. Aus Europa sollen sie kommen. Wie hat sich das Jesaja vorstellen können um 700 vor Christus? Nun, wir kennen die Erfüllung. Die erste Einwanderungswelle begann ja 1882 aus Russland. Aber die fünfte Einwanderungswelle, das war 1932 bis 1938, nach Hitlers Machtergreifung, da sind etwa 250.000 Juden aus Europa geflohen. Vor allem aus Deutschland. Damals floh auch mein Kompositionslehrer Jehoshua Lackner. Das war ein Jude von etwa 14 Jahren damals in der Tschechoslowakei. Und er konnte sich noch so vor den Nazis retten und ist ins Land der Väter geflohen. Und dann kam die sogenannte Aliyah B, das ist die sechste Einwanderungswelle, 1939 bis 1947, die sogenannte illegale Einwanderung während des Zweiten Weltkrieges, trotz massiver britischer Hürden. Die Briten haben das Land verschlossen für die Nazi-Flüchtlinge, aber Tausende konnten illegal geheim ins Land hineinfliehen und sich so retten. Aber dann, nach dem Zweiten Weltkrieg, unmittelbar nach der Staatsgründung Israels, 1948 bis 1970, da kamen über eine halbe Million Juden aus Europa zurück ins Land Israel. Aus Polen 156.000, Tschechoslowakei über 20.000, Rumänien über 229.000, aus Bulgarien mehr als 48.000, aus Ungarn 24.000, Jugoslawien 8.000, Österreich 4.000, Deutschland 11.000, aus der Schweiz 1.899, ganz genau. Aus Italien 3.600, Frankreich 26.000, aus England 14.000, aus Belgien etwa 3.500, aus Holland etwa 3.500 und dann auch noch weitere aus Schweden und Spanien. So hat sich das ganz eindrücklich erfüllt, diese Rückkehr aus den Iyim des Meeres. Nun möchte ich eine ganz kurze Übersicht geben über alle Iyim-Stellen im Alten Testament. Wir haben schon gesehen, 1. Mose 10, Vers 5, die Japhetiten besiedeln Europa nach der Sintflut. In Esther 10, Vers 1 heißt es, dass Xerxes, Ahasveros, der Mann der Esther, die Iyim besteuert habe. Also dieser Herrscher des medopersischen Weltreiches damals hat gewisse Mittelmeerinseln mit Steuern gezwungen, Abgaben mit Steuerzwang dazu geführt, ihm Geld zu geben, Reichtum zu geben. Dann Psalm 72, Vers 10, da geht es um das tausendjährige Reich. Wenn Jesus Christus hier regieren wird, und da steht, die Könige von Tarsis werden wir noch hören, und von den Iyim werden Geschenke entrichten. Es werden Abgaben darbringen, die Könige von Sheba und Seba. Also da wird auch Europa erwähnt, unter den Völkern im tausendjährigen Reich, die dem Messias steuern abgeben werden. Dann Psalm 97, Vers 1. Der Herr regiert. Auch das ist ein Psalm, der aufs tausendjährige Reich hinweist. Der Herr regiert. Es frohlocke die Erde. Mögen sich freuen die vielen Iyim. Auch da wird nicht nur die Erde erwähnt, sondern die Iyim im Speziellen. Freude in Europa. Dann Jesaja 11,11 haben wir gerade behandelt, die Rückkehr der Juden aus Europa. Dann Jesaja 24, Vers 15. Jesaja 24 hat man ja schon bezeichnet als die kleine Apokalypse. Es ist eine Endzeitprophetie, ganz knapp zusammengefasst. Und da steht, wie Gott das Gericht über die ganze Welt bringen wird in der Zeit der Wiederkunft Jesu. Und dann lesen wir in Vers 14, jene werden ihre Stimme erheben, werden jubeln. Ob der Majestät des Herrn jauchzen sie vom Meere her. Darum gebt dem Herrn Ehre im Osten, auf den Inseln des Meeres, dem Namen des Herrn, des Gottes Israels. Und das ist wieder eben auf den Iyim des Meeres, dem Namen des Herrn, des Gottes Israels. Vom Ende der Erde her hören wir Gesänge. Herrlichkeit dem Gerechten. Auch da werden die Iyim im Zusammenhang mit dem Mittelmeer erwähnt. Aber es geht weiter. Vom Ende der Erde her hören wir Gesänge. Man hätte sich fragen können, was hat sich Jesaja darunter vorgestellt, dass man Gesänge hört vom Ende der Welt her? Wie geht das? Nun, heute ist es kein Problem mehr. Vor 2700 Jahren war das ein Problem. Aber dann im tausendjährigen Reich wird man also vom Ende der Erde her, von den Extremitäten des Festlandes und insbesondere eben von Europa her, Gesänge hören. Herrlichkeit dem Gerechten. Jesus Christus wird im Neuen Testament 7-mal genannt, der Gerechte. Zum Beispiel einmal, die Frau von Pilatus sagt, habe du nichts zu schaffen mit jenen Gerechten. Das sagte diese Europäerin zu ihrem europäischen Ehemann. Habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten. Aber hier, Herrlichkeit dem Gerechten. Jesaja 40, Vers 15. Im Zusammenhang geht es um die Größe, Erhabenheit und Unerfasslichkeit Gottes. Und da lese ich in Vers 15, siehe, Nationen sind geachtet wie ein Tropfen am Eimer und wie ein Sandkorn auf der Waagschale. Siehe, die Iyim sind wie ein Stäubchen, das emporschwebt. Also hier wird gezeigt, wie erhaben Gott ist und wie die Völker, die manchmal so beeindruckt sind von sich selber und ihren Leistungen und dem, was sie bewirken, sie werden hier verglichen mit einem Tropfen am Eimer, der eigentlich für nichts geachtet wird. Das ist der Nebensache. Die Hauptsache ist ja im Eimer. Und dann weiter, siehe, die Iyim sind wie ein Stäubchen, das emporschwebt. Europa sieht sich heute ganz anders. In der Bedeutung weltpolitisch. Aber die Bibel mahnt Europa eben zu Bescheidenheit. In Gottes Augen ist dieser Kontinent wie ein Stäubchen, das da so empor schwebt. Jesaja 41, Vers 1. Gott spricht, wendet euch schweigend zu mir, ihr Iyim. Und die Völkerschaften mögen neue Kraft gewinnen. Sie mögen herannahen, dann mögen sie reden. Lasst uns miteinander vor Gericht treten. Wer hat vom Aufgang her den erweckt, welchem Gerechtigkeit auf Schritt und Tritt begegnet? Er gab Nationen vor ihm dahin und ließ ihn Könige unterjochen, machte sie wie Staub vor seinem Schwerte, wie fortgetriebene Stoppeln vor seinem Bogen. Er verfolgte sie, zog hin in Frieden einen Weg, den er mit seinen Füßen nie gegangen war. Wer hat es gewirkt und getan? Der die Geschlechter ruft von Anbeginn. Ich, der Herr, bin der Erste und bei den Letzten bin ich derselbe. Die Iyim sahen es und fürchteten sich. Es erbebten die Enden der Erde. Sie näherten sich und kamen herbei. Einer half dem anderen und sprach und so weiter. Hier spricht der Prophet über den kommenden Weltherrscher Kyros. Übrigens in Jesaja 44 wird er dann sogar namentlich prophezeit. Jesaja 44, Vers 28 heißt es von Gott, der von Kyros spricht, mein Hirt. Und dir all mein Wohlgefallen vollführt, indem er von Jerusalem sprechen wird, es werde aufgebaut und vom Tempel, er werde gegründet. So spricht der Herr zu seinem Gesalbten, zu Kyros, dessen Rechte ich ergriffen habe, um Nationen vor ihm niederzuwerfen und damit ich die Lenden der Könige entgürte und so weiter. Und Gott betont, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Das ist eine sensationelle Prophetie, denn etwa 170 Jahre bevor dieser Mann, Kyros, in der Weltgeschichte auftrat, wird er im Buch Jesaja namentlich erwähnt und wird beschrieben, wie er eine Nation nach der anderen unterwerfen wird. Und das hat dann Kyros auch tatsächlich getan. Er hat die ganze damalige Welt, kann man sagen, erobert. Und zwar beginnend vom Iran, östlich bis über den Indus hinaus, bis nach Pakistan, damals Indien. Und er hat dann im Westen alles erobert, bis über die ganze Türkei, bis nach Afrika, Ägypten und sogar Teile Europas. Und jetzt da in Jesaja 41 spricht Gott eben die Ijim speziell an und sagt, wer war das, der von Osten her, von Aufgang her, diesen Kyros gerufen hat, erweckt hat und bewirkt hat, dass Nationen vor ihm dahingegeben werden. Und da wird also speziell davon gesprochen, wie die Ijim erschreckt sind, in Angst versetzt sind durch diese weltgeschichtlichen Ereignisse, die aber Gott so geplant, vorausgesagt hat und die dann in Erfüllung gingen. Ja, und dann Jesaja 42, das haben wir bereits gelesen, das ist dieses Gottesknecht-Gedicht. Und da wird im ganzen Ijim viermal erwähnt, Verse 10, 4, 10, 12 und auch 15. Dann Kapitel 49, 1 haben wir auch schon gelesen. Der Messias wendet sich an die Ijim. Aber neu kommt jetzt dazu Jesaja 51, Vers 5. Ich lese schon Vers 4 dazu. Merkt auf mich, mein Volk, und meine Nation, horcht auf mich, denn ein Gesetz wird von mir ausgehen und mein Recht werde ich aufstellen zum Licht der Völker. Nahe ist meine Gerechtigkeit, mein Heil ist ausgezogen und meine Arme werden die Völker richten. Auf mich werden die Inseln, hebräisch, die Ijim, hoffen. Und sie werden harren auf meinen Arm. Hier wird wieder Europa erwähnt, der Kontinent, der auf das Heil Gottes wartet. Aber wir sehen die andere Seite. Gott wusste, dass dieser Kontinent schließlich das Evangelium verwerfen würde. Wie kein anderer Kontinent. Was besonders im 20. Jahrhundert geschehen ist und ganz besonders mit der Revolution in den 60er Jahren. Damals haben Millionen von Menschen ganz bewusst die Bibel und ihre Werte, Gott und seine Bedeutung für unser Leben eben verworfen, hinter den Rücken getan. Und so wird in Jesaja 51 das Gericht, 59 Vers 18, das Gericht angekündigt. Ich lese schon Vers 16, da wird die Wiederkunft Jesu beschrieben. Und er sah, dass kein Mann da war und er staunte, dass kein Vermittler vorhanden. Da half ihm sein Arm und seine Gerechtigkeit, sie unterstützte ihn. Und er zog Gerechtigkeit an wie einen Panzer und setzte den Helm des Heils auf sein Haupt. Und er zog Rachegewänder an als Kleidung und hüllte sich in Eifer wie in einen Mantel. Nach den Taten, danach wird er vergelten. Grimm seinen Widersachern, Vergeltung seinen Feinden. Denn Ijim wird er Vergeltung erstatten. Sie werden den Namen des Herrn fürchten, vom Niedergang an und vom Sonnenaufgang seine Herrlichkeit. Wenn der Bedränger kommen wird wie ein Strom, so wird der Hauch des Herrn ihn in die Flucht schlagen. Und ein Erlöser wird kommen für Zion und für die, welche in Jakob von der Übertretung umkehren, spricht der Herr. Und so weiter. Also, hier wird das Gericht über die Iyim ganz ausdrücklich erwähnt. Jesaja 60, 9, da geht es auch wieder um Europa im tausendjährigen Reich. Und da steht, denn auf mich hoffen die Iyim und die Schiffe von Tarsis, davon werden wir gleich noch sprechen, ziehen voran, um deine Kinder aus der Ferne zu bringen und ihr Silber und ihr Gold mit ihnen zu dem Namen des Herrn, deines Gottes und zu dem Heiligen Israels, weil er dich herrlich gemacht hat. Also auch da geht es um eine Rückführung der letzten Juden, die noch verblieben sind in Europa. Ich müsste Futur 2 brauchen. Die noch verblieben sein werden in Europa. Und schließlich Jesaja 66, Vers 19. Auch da geht es um das tausendjährige Reich. Und ich werde ein Wunderzeichen an ihnen tun und werde von ihnen Entronnene an die Nationen senden. Nach Tarsis, Pul und Lud, die den Bogen spannen, nach Tubal und Javan, nach den fernen Iyim, die von mir nicht gehört und meine Herrlichkeit nicht gesehen haben. Und sie werden meine Herrlichkeit unter den Nationen verkündigen. Das tausendjährige Reich wird nicht auf einen Schlag die Perfektion sein, sondern das wird noch eine gewisse Zeit gehen, bis alles geordnet ist und auch bis die allerletzten Menschen realisiert haben, dass jetzt der König in Jerusalem die Weltherrschaft angetreten hat. Und hier wird darüber gesprochen, wie dann die Völker informiert werden und auch die fernen Iyim werden über den Stand der Dinge unterrichtet werden. Dann gehen wir zu Jeremia 2, Vers 10. Gott sagt Israel, das ihn verworfen hatte damals, und andere Götter, diese nichtigen Götter der umliegenden Völker, angenommen hatte. Sowas gibt's doch nicht. Geht einmal zu den anderen Völkern. Wo findet ihr ein Volk, das seine Götter austauscht? Und da werden auch die Iyim erwähnt, die so etwas nie gemacht haben in der Vergangenheit. Jeremia 2, Vers 9. Darum werde ich weiter mit euch rechten, spricht der Herr. Und mit euren Kindeskindern werde ich rechten. Denn geht hinüber zu den Iyim der Kitäer. Von den Kitäern wird auch noch gleich die Rede sein. Und sehet und sendet nach Kedar und merket wohl auf. Und sehet, ob dergleichen geschehen ist. Hat irgendeine Nation die Götter vertauscht? Und doch sind sie nicht Götter. Aber mein Volk hat seine Herrlichkeit vertauscht gegen das, was nichts nützt. Also Europa wird einfach zum Vergleich herangezogen. Dann Ezekiel 26, in den Versen 15 und zweimal in Vers 18 werden die Iyim erwähnt. Im Zusammenhang geht es da um die Prophetie über den Untergang der Stadt Tyrus. Das war ja das Handelszentrum im ersten Jahrtausend vor Christus, das Handelszentrum dieser Welt. Und Hesekiel musste den Untergang dieser Stadt ankündigen, und zwar in mehreren Phasen. Er prophezeit die Zerstörung von Tyrus durch Nebukadnezar von Babylon und dann später auch die Zerstörung durch Alexander den Großen, der alle Steine ins Meer werfen sollte, was dann auch geschehen ist, sodass Tyrus nur noch ein nackter Felsen sein würde. Und dann wird in diesen Versen gesagt, wie die Iyim entsetzt sein werden über die Nachricht vom Untergang der Stadt Tyrus. Das wäre so vergleichbar mit dem Entsetzen heute, wenn New York plötzlich untergehen würde. Was wäre dann mit dem ganzen Aktienhandel? Und so war das eben mit Tyrus. Aber Europa, das eben in Handelsbeziehung stand mit Tyrus, wurde dadurch direkt, unmittelbar wirtschaftlich getroffen. Und das führt uns auch schon zum nächsten Kapitel, Hesekiel 27, in den Versen 3, 6, 7, 15 und 35 werden die Iyim erwähnt als eben ein Teil der Welt. Es werden noch viele andere Teile erwähnt, ganz konkret mit geografischen Bezeichnungen. Die Iyim standen in Handelsbeziehung mit Tyrus. In Hesekiel 39, 6, wo es um den Untergang von Russland geht, als letztes Gericht der Endzeit, da wird dann auch noch speziell erwähnt, dass Gott ein Gericht bringt, nicht nur über Russland, sondern auch über die Iyim. Also Europa wird dann nochmals getroffen werden im Zusammenhang mit dem Untergang Russlands. Dann haben wir Daniel 11, Vers 18. Das ist ja eine ganz interessante Prophetie. Die Verse 1 bis 35 sind vollständig erfüllt in der Vergangenheit. Es sind etwa 160 prophetische Einzelaussagen, die sich erfüllt haben über Syrien und Ägypten im Zusammenhang mit Israel. Und in Vers 18 geht es gerade um den Syrerkönig Antiochus dem III., der die griechischen Inseln erobern wollte, aber schließlich von den Römern daran gehindert wurde. Das wird doch ganz, ganz im Detail vorausgesagt. Und diese griechischen Inseln werden genannt Iyim im Text von Daniel. Und dann bleibt noch Zephania 2, Vers 11. Dort wird Europa erwähnt im Zusammenhang mit dem tausendjährigen Reich, wie von dort aus der Herr angebetet werden wird. Aber zuvor muss eben Europa vollständig gerichtet werden. 2 Vers 11. Furchtbar wird der Herr wieder sie sein, denn er wird hinschwinden lassen alle Götter der Erde. Und alle Iyim der Nationen werden ihn anbeten, ein jeder von seiner Stätte aus. Wir haben weitere Hinweise im Alten Testament auf Europa. Und so ist ganz wichtig der Begriff Javan. Oder die Menschen von Javan, die werden genannt Javanim. Javan ist im Alten Testament das Wort für Griechenland. Übrigens noch heute auf modern Hebräisch. Javan ist Griechisch, Griechenland. Oder wenn jemand sagt, ich spreche Griechisch, dann sagt man Animedeber Javanit. Das ist Griechisch. In 1. Mose 10 werden ja die Söhne Japhets namentlich aufgeführt. Und dies sind die Geschlechter der Söhne Noahs, Sem, Ham und Japhet. Es wurden ihnen Söhne geboren nach der Flut. Vers 2. Die Söhne Japhets, Gomer und Magog und Madai und Javan und Tubal und Mesech und Tiras und die Söhne Gomers und so weiter. Dann wird gesagt, von diesen aus haben sich eben die Bewohner der Iyim verteilt. Also ein Sohn von Japhet hieß Javan. Und das ist der Stammvater der Griechen, der Hellenen. Er wird dann auch wieder erwähnt in 1. Chroniker 1, Vers 5. Und dann in Jesaja 66, 19, da haben wir gerade vorhin gelesen über Europa im tausendjährigen Reich. Und da haben wir auch das Wort Javan gefunden. Griechenland wird da speziell erwähnt. Und im Zusammenhang mit den Handelsbeziehungen von Tyrus, Hesekiel 27, 13 und 19, wird eben auch Javan zweimal erwähnt. Übrigens, die Phönizier im Libanon, also dazu gehört Tyrus, die haben ihr Alphabet den Griechen gegeben. Darum haben also die Griechen eigentlich das phönizisch-hebräische Alphabet haben die übernommen und angepasst für eine Sprache, bei der die Vokale viel vordergründiger sind als bei den semitischen Sprachen. Also die haben dann auch Zeichen benutzt für Vokale. Aber das zeigt eben diese Beziehung zwischen Tyrus und Griechenland. Dann in Daniel 8, 21 wird in der Prophetie Griechenland ausdrücklich erwähnt. Daniel 8, 21. Und der zottige Ziegenbock ist der König von Griechenland. Und das große Horn, das zwischen seinen Augen war, ist der erste König. Und das es zerbrach und vier an seiner Stadt aufkamen. Vier Königreiche werden aus dieser Nation aufstehen, aber nicht mit seiner Macht. Also das ist Griechenland, hebräisch Javan. In Daniel 8 wird Javan mit einem Ziegenbock verglichen, der gegen einen Widder losgeht und ihn zu Boden schlägt. Also es wird hier erklärt, dass der Widder bedeutet Medopersien, das medopersische Weltreich. Und der Ziegenbock wird erklärt, das ist Griechenland. Und so haben wir das in der Geschichte gelernt, nicht wahr? Der Mann von, also das haben die Lehrer leider nicht gesagt, das hätten sie sagen sollen. Also noch als Nachtrag kommt das jetzt. Der Mann von Esther, Xerxes, Herrscher über das persische Reich von Türkei bis Indien und sogar Teile von Afrika, haben dazu gehört, der wollte Griechenland auch noch seinem Reich unterstellen. Und so hat er eine Armee auf die Beine gestellt, wie die ganze Welt das noch nie gesehen hat zuvor. Und das waren dann in der Schule die persischen Kriege. Und in der Schlacht von Salamis haben die heldenmütigen Griechen Xerxes eben überwältigt und vollständig besiegt. Das war eine Schmach für Persien. Aber dieser Versuch von Persien, Griechenland zusammenzuschlagen, sich zu unterwerfen, das hat tiefe Narben hinterlassen. Und 150 Jahre später kam ein 20-jähriger Grieche auf die Bühne der Geschichte. Mit 10.000 Soldaten zog er los nach Osten. In sagenhaften, das war Alex, also in der Schule haben wir gelernt, Alexander der Große. In sagenhaften 13 Jahren eroberte er das ganze persische Reich bis nach Indien. Eine Anekdote sagt, dann hätte er geweint, dass es nichts mehr gäbe, um zu erobern. Aber es ist nur eine Anekdote. Er starb dann 33-jährig, wahrscheinlich an Malaria, in Babylon, als er den Turm zu Babel wieder aufbauen wollte. Ja, und dieser zottige Ziegenbock wird in Daniel 8 beschrieben, wie er also im Zorn gegen den Widder, Medo-Persien, losgeht. Und er wird so beschrieben, er rennt so schnell, dass seine Füße den Boden gar nicht berühren. Das ist eben dieses Tempo von Alexander, in 13 Jahren die ganze Welt erobert. Und schlug das Medo-Persische Reich nieder. Und dann starb er. Das Horn zwischen seinen Augen ist der erste König. Das ist Alexander. Und das es zerbrach und vier an seiner Stadt aufkamen. Vier Königreiche werden aus dieser Nation aufstehen, aber nicht mit seiner Macht. Alexander hatte damals keinen volljährigen Sohn, der seine Macht hätte übernehmen können. Und so stritten sich seine Generäle. Das war in der Schule der Abschnitt, die Diadochenkriege. Also Bürgerkrieg. Und schließlich wurde das große Alexanderreich in vier mächtige Blöcke auseinandergerissen. Das sind diese vier Blöcke, die da erwähnt werden. Also so konkret spricht die Bibel über Europa. Dann 10, Vers 20. Da sprach er, weißt du, warum ich zu dir gekommen bin? Und jetzt werde ich zurückkehren, um mit dem Fürsten von Persien zu streiten. Aber wenn ich ausziehe, siehe, so wird der Fürst von Griechenland kommen. Hier spricht ein Engel zu Daniel. Daniel hatte den Herrn gesucht im Gebet mit Fasten. Und erst 3 Wochen später kommt ein Engel und er sagt, dass eigentlich sein Gebet schon von Anfang an erhört worden war. aber er sei aufgehalten worden durch den Fürsten von Persien. Und erst als Michael, einer der ersten Fürsten, ihm geholfen habe, konnte er diesen Fürsten von Persien besiegen. Jetzt werde er aber wieder gehen und da gibt es dann wieder einen neuen Kampf in der jenseitigen unsichtbaren Welt, nämlich der König von Javan wird kommen. Diese Fürsten sind eben nicht Menschen, sondern Engelfürsten, die an der Spitze der verschiedenen Völker stehen. Für Israel steht nicht ein dämonischer Fürst wie für die anderen Völker, sondern der Erzengel Michael, sagt Daniel 12, Vers 1. Das ist eine der Erzengel, eine der ersten Fürsten, wie der Text sagt. Ja, und so hat also dieser Engel gegen diesen Engelfürsten von Persien gekämpft und jetzt sagt er, ich gehe jetzt weiter und dann wird der Engelfürst von Griechenland kommen. Also hier wird gezeigt, wie eben dämonische Mächte an der Spitze der Völker stehen und gerade auch des europäischen Landes Griechenland. Ja, da könnte man mal einen Vortrag halten über den Fürsten von Griechenland und die Finanzkrise. Ja, nur so als Anregung. Aber das ist ein sehr wichtiger Aspekt, denn wenn man das weiß, sieht man die ganze Weltgeschichte und die Weltpolitik ganz anders. Es ist eigentlich wie ein Schachspiel, aber auf zwei Ebenen. Ja? Unten ein Schachspiel, das sind Menschen, und dann oben ein Schachspiel, das sind Engelfürsten, die sich Kämpfe liefern zwischen den Engeln des Lichts und den Engeln der Finsternis. Und wir lesen ja in Epheser 6, Vers 10 und folgende, dass unser Kampf als Gläubige nicht gegen Fleisch und Blut ist, sondern wieder die geistlichen Mächte der Bosheit. Und dann wird auch gesagt, wieder die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Örten, wieder die Weltbeherrscher dieser Finsternis, die Kosmokratoren dieser Finsternis. Das sind eben diese Mächte an der Spitze der heidnischen Völker. Ja, jetzt ist Zeit für eine Viertelstunde Pause. Wir sind im Buch Daniel stehen geblieben. Die nächste Stelle über Javan ist Daniel 11, Vers 2. Ich lese ab Vers 1. Ein Engel spricht zu Daniel in der Zeit von König Kyrus. Und auch ich stand im ersten Jahre Darius des Meders, das war ein Unterkönig von Kyrus, ihm bei als Helfer und Schutz. Und nun will ich dir die Wahrheit kundtun. Siehe, es werden noch drei Könige in Persien aufstehen. Und der vierte wird größeren Reichtum erlangen als alle. Und wenn er durch seinen Reichtum stark geworden ist, wird er alles gegen das Königreich Griechenland aufregen. In Daniel 11, Vers 1. Und auch ich stand im ersten Jahre Darius des Meders ihm bei als Helfer und Schutz. Und nun will ich dir die Wahrheit kundtun. Siehe, es werden noch drei Könige in Persien aufstehen und der vierte wird größeren Reichtum erlangen als alle. Und wenn er durch seinen Reichtum stark geworden ist, wird er alles gegen das Königreich Griechenland aufregen. Für Griechenland steht hier Javan. Nun genau ist es so, so ist es gekommen. Nach Kyrus, dem Oberkönig über Darius den Meder, kamen drei weitere Könige in der persischen Geschichte und dann der vierte war Xerxes. Im Buch Esther Ahasveros. Und der Mann hat sich einen Reichtum zugelegt, wie man das noch nie gesehen hat bis dahin. Und darum beginnt ja auch das Buch Esther mit diesem pompösen Fest. Ein halbes Jahr lang ließ Xerxes seinen Untertanen den Reichtum und die Herrlichkeit seiner Herrschaft präsentieren. Das war dieses Fest, wo dann Vasti nicht eben zu einer Show-Einlage erscheinen wollte. Ja, und dieser Mann hat dann diesen Reichtum benutzt, um eine Armee auf die Beine zu stellen, wie man das bis dahin noch nie gesehen hatte. Und das Ziel war, Griechenland zu erobern. Das wird hier vorausgesagt. wird er alles gegen das Königreich Griechenland aufregen. Und das führte aber nicht zu einem Sieg, sondern in der Schlacht von Salamis, 480 vor Christus, zur schamvollen Niederlage der Perser. Und dann kommt Vers 3. Und ein tapferer König wird aufstehen. Und er wird mit großer Macht herrschen und nach seinem Gutdünken handeln. Und sobald er aufgestanden ist, wird sein Reich zertrümmert und nach den vier Winden des Himmels hin zerteilt werden. Das ist Alexander der Große. 150 Jahre später trat er auf, um einen Rachefeldzug gegen die Perser durchzuführen, für das, was ihnen damals durch Xerxes angetan worden war. Und in kürzester Zeit hat er eben sein Weltreich zusammengebracht, aber dann starb er. Und das wird hier so ausgedrückt, und sobald er aufgestanden ist, wird sein Reich zertrümmert. Und nach den vier Winden des Himmels zerteilt werden. Wenn man eine historische Karte nimmt über die Diadochenkriege, dann sieht man genau vier Teile, große Teile, wurden aus dem Reich von Alexander gemacht. Und zwar so, dass man jedes Reich schön einer Himmelsrichtung zuordnen kann. Und dann steht weiter, aber nicht für seine Nachkommen wird es sein. Und nicht nach der Macht, mit welcher er geherrscht hat. Denn sein Reich wird zerstört und anderen zuteil werden, mit Ausschluss von jenen. Er hatte zwar Nachkommen, es war sogar noch ein Kind gerade unterwegs, als er starb in Babylon. Aber die waren noch nicht genug alt und so konnten Generäle durch Bürgerkriege schließlich die Macht an sich reißen. Und darum wird hier gesagt, nicht für seine Nachkommen wird es sein, nicht nach der Macht, mit welcher er geherrscht hat, denn es wurden vier Blöcke aus diesem einen Reich. Denn sein Reich wird zerstört werden und anderen zuteil werden, nämlich den Generälen, mit Ausschluss von jenen, ohne Beteiligung der Nachkommen von Alexander. Die nächste Stelle, Joel 4, Vers 6. Dort spricht der Messias als Richter der Welt. Das nur zum Zusammenhang. In Vers 1 steht, denn siehe, in jenen Tagen und zu jener Zeit, wenn ich das Schicksal Judas und Jerusalems wenden werde, dann werde ich alle Nationen versammeln und sie in das Tal Josaphat hinabführen. Und ich werde dort mit ihnen rechten über mein Volk und mein Erbteil Israel, welches sie unter den Nationen zerstreut haben. Und mein Land haben sie geteilt und über mein Volk das Los geworfen. Also der Messias sagt hier, in jener Epoche, wenn das Schicksal von Juda, das Schicksal der Juden und der Stadt Jerusalem eine Wende erfährt, dann ist das die Zeit, wo er im Tal Josaphat als Richter sein wird, als Richter erscheinen wird, um die Völker zu richten. Das ist interessant, weil wir genau in der Epoche leben, seit 1882, wo das jüdische Schicksal von fast 2000 Jahren Zerstreuung unter den Völkern eine deutliche, grundsätzliche Wende erlebt hat. Das ist die Epoche, wenn der Messias kommt als Richter. Im Tal Josaphat wird er dann mit den Völkern rechten darüber, was sie mit Israel gemacht haben und was sie mit dem Land Israel gemacht haben. Sie haben mein Land geteilt. Nicht wahr? England hat nach dem Ersten Weltkrieg Palästina geteilt und 77%, das ist heute Jordanien, den Palästinensern auf der Ostseite gegeben. Dann blieben noch 23% übrig, aber nach dem Zweiten Weltkrieg hat die UNO dieses Land noch einmal geteilt. Nur 12,5% sollte Staatsgebiet werden für Israel, für die Juden. Und aus dem Rest wollte man einen zweiten Palästinenserstaat machen. Und jetzt sind wir beim Konflikt von heute. Aber was wir sehen, die Weltgemeinschaft hat das Land geteilt und nochmals geteilt. Und auch heute wollen sie ganz genau sagen, was gehört den Palästinensern und was gehört den Juden. Sie fordern eine Teilung nach ihren Vorstellungen. Und hier wird gesagt, er wird sie zur Rechenschaft ziehen dafür, dass sie das Land Gottes geteilt haben und das Los über das Volk Israel geworfen haben. Die Völker wollen entscheiden, was das Schicksal der Juden in Israel sein soll. Gut, das ist der Zusammenhang. Und dann steht eben wie die Völker die Juden früher zerstreut haben. Vers 6. Dass ihr mein Silber und mein Gold weggenommen und meine besten Kleinode in eure Tempel gebracht und die Kinder Judas und die Kinder Jerusalems den Kindern der Griechen verkauft habt, um sie weit von ihrer Grenze zu entfernen. Also, das geht darum, wie die Juden eben nach der Zerstörung Jerusalems im Jahr 70 in der weiteren Zeit eben als Sklaven verkauft wurden, auch bis eben nach Javan, um sie weit von ihrer Grenze zu entfernen. Dann bleibt noch Sacharja 9, Vers 13, wo Javan nochmals ausdrücklich erwähnt wird. Da geht es auch um die Wiederkunft Christi und die letzten Kämpfe, wenn er erscheint. Denn ich habe mir Juda gespannt, den Bogen mit Ephraim gefüllt und ich wecke deine Söhne Zion auf wieder deine Kinder, Griechenland, und mache dich wie das Schwert eines Helden. Also auch da das Gericht in der Endzeit über Javan. Nun, ein weiterer Begriff, den jeder Bibelleser kennt, aber vielleicht im Allgemeinen nicht viel damit anzufangen wusste. Das ist Tarsis. Tarsis ist auch ein Sohn von Japhet, 1. Mose 10, Vers 4, 1. Chroniker 1, Vers 7. Und dann habe ich alle Stellen hier aufgeführt, wo Tarsis vorkommt. Ganz besonders gut bekannt ist natürlich die Stelle in Jona 1, Vers 3. Der Prophet sollte in den Nordirak gehen, nach Ninive. Aber anstatt eben diese 1000 Kilometer in den Osten zu gehen, floh er und wollte 3000 Kilometer in den Westen gehen, nach Tarsis. Tarsis entspricht dem Gebiet von Tartessos in Spanien, in Südspanien. So, hier, also nordwestlich von Gibraltar, dieses Gebiet ist Tartessos. Und am Meer direkt gab es eine wichtige Handelsstadt. Und das entspricht eben dem biblischen Tarsis. Er wollte nach Europa flüchten, denn dort hatten die Phönizier, Leute von Tyrus und Sidon, hatten eine ganz wichtige Kolonie. Tartessos war bekannt als ein Eldorado für Silber und auch für Eisen. Dieses Gebiet war ja sehr früh in der Geschichte führend in Eisenverarbeitung. Und so war das eben für diese Händler aus dem Libanon ein ganz wichtiger Stützpunkt. Und wir sehen, wie oft eben in der Bibel, in 2. Chroniker 9, 20, dann auch in Psalm 72, das haben wir gelesen, Jesaja 23 mehrere Male, auch in Jeremia und natürlich in Hesekiel im Zusammenhang mit Tyrus, kommt eben Tarsis auch vor. Zusätzlich zu diesen Stellen gibt es noch manche Stellen, wo die Tarsis-Schiffe erwähnt werden. Das ist eine Bezeichnung für diese meerfesten Boote, Schiffe der Phönizier im Libanon. Das waren die Spezialisten für Schiffsbau und Schifffahrt. Und darum hieß eben ganz allgemein ein seetüchtiges Schiff, mit dem man auf hoher See über tausende von Kilometern reisen konnte, hieß Tarsis-Schiff. Nach dieser entfernten Kolonie in Südspanien. Weitere Erwähnungen, die mit Europa zu tun haben, die Insel Kaphtor. In 5. Mose 2, 23, Jeremia 47, 4 und in Amos 9, Vers 7 wird ja erwähnt als Ursprungsort der Philister. Die kamen von Kaphtor her, wanderten zuerst nach Ägypten ein und gingen dann in den heutigen Gazastreifen. Kaphtor ist nichts anderes als die Insel Kreta, die eben auch zu Europa gehört. Und weiter der Ausdruck die Kittim oder die Kittäer, das sind die Bewohner von Zypern. Und diesen Ausdruck finden wir schon in 1. Mose 10, Vers 4 im Zusammenhang mit den Nachkommen von Japhet, werden eben die Kittäer auch erwähnt. Dann 4. Mose 24, 1. Chroniker 1 ist natürlich die Parallele zu 1. Mose 10, Vers 4. Jesaja 23 und eine ganz wichtige Stelle, Daniel 11, Vers 30. Dort werden die Schiffe von Kittim erwähnt. Schlage auf, Daniel 11. Ich habe schon erklärt, alles ist in Daniel 11, 1 bis 35 erfüllt. Und da in Vers 30 geht es um Antiochus den Vierten, Epiphanes. Das war dieser scheußliche Mann, der in Jerusalem den Tempel geschändet hatte, ein Schwein schlachten ließ, ein Götzenbild von Zeus mit seinen eigenen Gesichtszügen aufstellen ließ beim Altar und der ging dann auch weiter nach Ägypten, wollte Ägypten erobern, nachdem er so Israel unterworfen hatte. Und dann sagt uns aber Daniel 11, Vers 30, ich lese schon Vers 29, zur bestimmten Zeit wird er wiederkehren und gegen den Süden ziehen, aber es wird zuletzt nicht sein wie im Anfang. Denn Schiffe von Kittim werden wieder ihn kommen und er wird verzagen und umkehren und er wird gegen den Heiligen Bund ergrimmen und handeln. Er war also in Ägypten und dann sandte der römische Senat Schiffe übers Mittelmeer nach Ägypten und der römische Feldherr hat dann um Antiochus Epiphanes einen Kreis gezeichnet. Und hat ihm gesagt, in diesem Kreis entscheide dich. Wenn du weiter da Anspruch erhebst auf Ägypten, dann wird die Macht Roms dich zerschlagen. Wenn du dich entscheidest zu gehen, dann kannst du gehen. Und er sah ganz klar, dass er keine Chance hatte gegen die Römer, die damals immer mehr in ihrer Macht am Aufkommen waren. Und da musste er sich verziehen und seinen ganzen Zorn hat er dann an den Juden auf seinem Heimweg nach Syrien ausgelassen. Das wird hier alles vorausgesagt, hat sich alles wortwörtlich erfüllt. Aber diese Schiffe der Kittäer, das waren eben die Schiffe des römischen Senates, die gegen Antiochus in Ägypten gekommen sind. Und darum ist es interessant, in der ältesten griechischen Übersetzung, in der Septuaginta, die wurde im 3. Jahrhundert vor Christus übersetzt, da hat man Kittim hier übersetzt mit Römer. Schiffe der Römer werden gegen ihn kommen. Und auch schon in den Qumran-Handschriften, die Schriften dieser jüdischen Gemeinschaft am Toten Meer, die ihre Schriften dann in Höhlen versteckt hatte, die benutzte den Ausdruck Kittim im 1. Jahrhundert vor Christus zur zweiten, ersten Jahrhundert vor Christus zur Bezeichnung von Rom. Im Habakkuk-Kommentar wird der Ausdruck Kittim für die Römer verwendet. Ja, und jetzt kommen wir natürlich zu der Prophetie über die vier Weltreiche in Daniel 2 und 7. In Daniel 2, das kennen die meisten von uns, geht es um einen Traum, den Nebukadnezar hatte. Um 604 vor Christus. Und er sah ein Standbild, der Kopf war aus Gold. Arme und Brust aus Silber, die Hüfte aus Bronze und die Beine, die waren aus Eisen. Wobei die Füße waren gemischt aus Eisen und aus Ton. Niemand konnte den Traum deuten, aber Daniel war dazu in der Lage, weil Gott ihm die Bedeutung geoffenbart hatte. Und Daniel erklärt in Daniel 2 gegenüber dem König von Babylon: Du stellst den Kopf von Gold dar. Das war also das babylonische Weltreich zur Zeit von Daniel. Aber, erklärt Daniel, danach wird ein anderes Reich kommen. Und das ist nun in der Geschichte so erfüllt worden: Die Medo-Perser haben Babylon erobert im Jahr 538 vor Christus, im Herbst, und haben die Weltherrschaft für längere Zeit inne gehabt. Die beiden Arme übrigens weisen hin auf die zwei Völker, die dieses Reich trugen, die Meder und die Perser. Darum das Medo-Persische Weltreich. Danach, sagt Daniel, kommt ein weiteres Reich, das über die ganze Welt herrschen wird. Das wies dann hin auf das Reich von Alexander dem Großen, das die größte Ausdehnung mit Gebieten über Europa, Asien bis nach Indien und Afrika umfasste. Und danach, erklärt er, kommt ein viertes Reich, das stark sein wird wie Eisen und alles zermalmt und zerstampft, das ihm entgegensteht. Das sollte das Römische Reich andeuten, das eben besonders gekennzeichnet war durch die unglaubliche Kraft der römischen Legionen, die alles, was Rom entgegenstand, einfach auslöschten. Und dann in einer letzten Phase wird dieses Römische Reich aber gesehen, gemischt Eisen und Ton. Und es wird hier erklärt, zum Teil wird dieses Reich in seiner allerletzten Phase stark sein und zum Teil zerbrechlich wie Ton. Und das ist genau das Problem des neuen Europa. Dass es zum Teil hat es unerhörte Stärke in sich und zum Teil ist es eben so zerbrechlich wie Ton. Man denke nur an Stichwörter Griechenland, Spanien, Portugal, Irland und natürlich auch in Osteuropa, da ist nichts so wie die Stärke von Deutschland, von Frankreich und so weiter. Und dann wird aber weiter erklärt, dass diese Vermischung von Ton und Eisen bedeutet auch, sie werden sich völkisch mischen. Und trotzdem werden sie nicht aneinander haften. Wir haben in den vergangenen Jahren gesehen, wie enorme Ströme, Millionen von Menschen aus anderen Kulturen sind nach Europa gekommen. Und da haben natürlich Vordenker gedacht, wenn wir so eine Vermischung der Völker fördern, Immigration, dann wird das dazu führen, dass der Nationalismus geschwächt wird. Also man ist nicht mehr stolz, ich bin Deutsch, ich bin Franzose, ich bin Engländer, sondern wir sind einfach Europa. Aber die Prophetie von Daniel sagt, das wird nicht funktionieren. Sie werden trotz dieser Vermischung nicht aneinander haften. Es wird ständig ein inneres Problem geben. Und so sehen wir im neuen Europa diese Tendenz, einerseits eine starke Kraft zu Integration, aber dann haben wir auch ganz starke Kräfte zur Sezession, zur Teilung. Das haben wir auch gesehen in Jugoslawien, Tschechoslowakei und so weiter. Da konnte man nicht genug schnetzeln, ja, und verkleinern. Das sind diese gleichzeitigen Kräfte in Europa, Integration und Sezession. Später hatte Daniel selber einen Traum in Daniel 7. Und dieser Traum stellte eine Parallele dar zu dem Traum über das Standbild. Und zwar werden dort die vier Reiche dargestellt durch vier schreckliche Tiere. Und das erste Tier war ein Löwe mit Adlersflügeln, majestätisch erhaben. Das stellte dar das Reich zur Zeit von Daniel. Nie mehr seit Nebukadnezar trat ein Mann auf, der so souverän und so majestätisch war wie Nebukadnezar. Also auch ein Ludwig XIV, das ist wie ein Hampelmann neben Nebukadnezar. Diese Autorität und Majestät wurde nie mehr erreicht. Das ist also Babylon. Dann zweitens, ein gefräßiger, plumper Bär. Das stellte dar das nächste Reich, Medopersien. Das Medopersische Reich war nicht mehr so majestätisch wie Babylon. Die Könige waren zum Beispiel gebunden. Wenn sie ein Gesetz beschlossen hatten, konnten sie es nicht mehr rückgängig machen. Man lese Daniel 6 und das Buch Esther. Aber dieser Bär war sehr gefräßig. Und so konnte das Medopersische Reich viel, viel mehr Territorien verschlingen als Babylon. Das Reich wurde viel größer als das Babylonische Reich. Dann kam drittens ein schneller Leopard. Das ist natürlich wieder Alexander, der Mann, der so schnell die Welt erobert hatte. Der Leopard ist das schnellste Tier hier unter diesen vier Tieren. Aber es kommt noch dazu, mit Flügeln. Ein Leopard mit Flügeln, das unterstreicht das Tempo noch mehr. So ganz ähnlich wie in Daniel 8, der zottige Ziegenbock, der mit den Füßen gar nicht den Boden berührt, weil er so schnell ist. Aber dann wird noch gesagt, er hatte vier Köpfe. Und das ist natürlich ein Problem. Ich bin echt froh, dass ich nur einen habe. Natürlich hätte man vier Festplatten und könnte noch mehr ablegen, aber ich habe lieber einen, das ist ein Problem. Und das weist hin, eben, dass das Alexanderreich auseinanderfallen sollte in vier große Blöcke. Und danach kommt viertens eine furchtbare, grausame Bestie mit 10 Hörnern. Das ist das Römische Reich. Und es wird ausdrücklich gesagt, mit Zähnen aus Eisen. Das entspricht diesen Beinen, von denen wir gehört haben, aus Eisen. Und dann blickt Daniel, der diese Tiere eins nach dem anderen sah, wie sie herauskamen aus dem Weltmeer. Dann blickt Daniel empor zum Himmel und sieht mit den Wolken des Himmels den Sohn des Menschen, der kommt und sein Reich, das Reich Gottes, auf Erden aufrichtet. Das ist der Messias, der Menschensohn, ein Titel des Messias schon im Alten Testament. Er wird kommen und wird all diese Weltreiche ablösen und ein Reich der Gerechtigkeit und des Friedens an ihre Stelle setzen. Also wir haben hier eine Übersicht über die ganze Weltgeschichte von Babylon bis Rom. Und wir sehen, zwei Bereiche machen schon Europa aus. Eben das griechische Reich, Weltreich, und dann das römische Weltreich. Übrigens, das Kommen des Menschensohnes, das hat eine Parallele im Traum von Daniel 2. Das habe ich noch nicht gesagt. Schließlich sah nämlich Nebukadnezar, wie ein Stein sich aus dem Felsmassiv ohne menschliche Vermittlung löste. Der stürzte herab, schlug an die Füße und zertrümmerte das ganze Bild. Und dann wurde dieser Stein ein großer Berg, der die ganze Erde erfüllte. Und Daniel erklärt, das ist das Reich Gottes, das eben das letzte Reich Europa zerstören wird und an seine Stelle treten wird als Weltreich mit Frieden und Gerechtigkeit. Aber das ganze Bild wird dann zertrümmert, nicht nur die Füße. Und so werden alle Überreste auch der anderen Reiche, die noch bis in die Endzeit bleiben sollen, werden dann auch endgültig vernichtet werden. Diese Parallele, Daniel 2, Daniel 7, ist sehr interessant. Und zwar, weil die Weltreiche in Daniel 2 dargestellt werden als ein Mensch. Das heißt, eine menschliche Statue. Ohne Seele. Ja, aber ein Mensch. Und in Daniel 7, da sind sie gefräßige Bestien. Nun, da kann man ein Grundprinzip daraus ableiten. Gottes Plan war, dass die Völker dieser Welt und die Weltpolitik beherrschenden Völker, die sollten menschliche Grundzüge darstellen. Das, was richtig human ist. Und zwar nicht so, was die Humanisten meinen, die den Menschen ins Zentrum setzen anstatt Gott. Nein, die Absicht Gottes war, der Mensch sollte ja erschaffen im Bilde Gottes, etwas von Gottes Weisheit und Gerechtigkeit hier auf Erden darstellen. Und das war die Aufgabe dieser Völker, aber sie waren wie eine seelenlose Statue. Also ihr Auftrag wäre gewesen, human zu herrschen, aber sie waren in Tat und Wahrheit blutrünstige Bestien. Darum ist die ganze Weltgeschichte voll Blut und Tränen. Aber als Gegensatz wird dann eben einmal der Menschensohn kommen. Und wir zeigen, was richtig menschlich ist. Das ist nämlich menschlich in dem Sinn, dass es wird der Jesus ist der vollkommene Mensch nach den Gedanken Gottes. Der genau das lebte und das genau das ist, was Gott sich vorstellt, wie ein Mensch sein sollte. Also, wir fassen zusammen, die Zeiten der Nationen umfassen diese vier Weltreiche von Babylon bis Rom. Erstens Babylon, zweitens Medopersien, drittens Griechenland, viertens Rom. Das muss jeder Christ auswendig können. Und dann kommt das Reich Gottes, das tausendjährige Friedensreich. Aber wir sehen auch in dieser Geschichte, wie eben Europa eine sehr bedeutende Rolle spielt, schon alttestamentlich, mit Griechenland und Rom. Nun gehen wir vom Buch Daniel in die Offenbarung rüber. Denn im Buch der Offenbarung, geschrieben zur Zeit des Römischen Reiches, im Jahr 95 etwa, da sah der Seher von Patmos noch einmal das vierte Tier von Daniel. Diese Bestie mit 10 Hörnern. Und dann wurde ihm erklärt, Offenbarung 17, Vers 8, das Tier, welches du gesehen hast, war und ist nicht und wird aus dem Abgrund heraufsteigen und ins Verderben gehen. Hier wird erklärt, das Römische Reich wird drei Phasen kennen. A, es war. B, ist nicht. C, es wird heraufsteigen. Es ist ausgedrückt nach den Zeiten der Grammatik, die hier absolut genommen worden sind. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Jetzt könnte natürlich jemand sagen, aber es ist doch eigenartig, warum steht das Tier war und dabei das Römische Reich existierte ja zur Zeit von Johannes. Ja, aber diese Ausdrucksweise hat eben eine ganz besondere Bedeutung. Die Offenbarung macht deutlich, dass das Römische Reich sich selber vergöttert, an die Stelle Gottes setzt. Und wir wissen, dass viele römischen Kaiser sich selber als Götter betrachteten und anbeten ließen. Nun, in der Offenbarung wird Gott genannt, der da ist und der da war und der da kommt. Offenbarung 1, Vers 4 zum Beispiel. Jetzt ist das eine Ironie. Was ist das für ein Gott, der war, nicht ist? Ein Gott, der aufhört zu existieren, ist gar kein Gott. Gut, aber dann steht ja wenigstens, wird heraufsteigen, entsprechend der da kommt. Aber der Satz geht gleich weiter und ins Verderben gehen. Also, das ist ein besonderer Grund, warum dass die Zeiten hier so absolut genommen werden. Drei Phasen für das Römische Reich. Nun, wir haben in der Schule gelernt, es gab einmal ein römisches Reich. Und das war kein Märchen, sondern Geschichte. Und unter Kaiser Augustus wurde schließlich der Herr Jesus geboren in Bethlehem. Der Messias kam zum ersten Mal. Aber dann haben wir gelernt, 476 nach Christus drangen die Barbaren aus dem Norden und aus dem Osten, aus Deutschland und so, drangen ein ins weströmische Reich und haben begonnen, unabhängige Königreiche zu bilden. Und dadurch wurde Westrom, das weströmische Reich, von innen her aufgesplittert und ging damit unter. Aber im Osten ging das Römische Reich weiter. Ostrom blieb. Natürlich, es schrumpfte, aber es blieb bis 1453. Und dann, unter dem Ansturm der Türken damals, brach das Römische Reich zusammen. Wenn man nach Istanbul geht, wird man mit dieser Zahl 1453 immer wieder konfrontiert. Überall. Und man sieht auch die Ruinen, die zurückgehen auf die Eroberung von Byzanz durch die Muslime. Und die Hagia Sophia, diese Riesenkirche, wurde dann in eine Moschee umgewandelt. Alles spricht davon, von dem Sieg des Islam über das christianisierte Oströmische Reich. Ich war einmal auf dem Markt in Istanbul, habe mich so ein bisschen umgesehen. Und da habe ich einen Mann gesehen in einem T-Shirt, nur auf dem Rücken stand etwas. Vier Zahlen, 1, 4, 5, 3. Aber das war eben nicht das Ende des Römischen Reiches. Im Westen, um 800 schon, hat Karl der Große große Teile wieder rehabilitiert als das heilige Römische Reich. Das setzte sich dann fort über die Ottonen. Später nannte man es auch das heilige Römische Reich deutscher Nation. Und das hielt über Jahrhunderte große Teile von Europa zusammen. Aber dann 1806 hat Kaiser Franz die Krone des Heiligen Römischen Reiches, deutscher Nation, selbstständig abgelegt. Und da war es am Ende. Aber 2 Jahre zuvor hat Napoleon dem Papst die Krone aus der Hand genommen. Damit wollte er sagen, ich unterstelle mich nicht dem Vatikan. Und hat sich selber gekrönt. Und er sah sich als römischen Kaiser. Und das wurde auch deutlich durch seine Eroberungsfeldzüge bis nach Russland, in denen unzählige Menschen ums Leben gekommen sind. Aber dann 1813 in der Schlacht von Leipzig war das Schicksal Napoleons besiegelt. Und schon im nächsten Jahr hat das französische Parlament ihn auf die Seite gestellt. Und nun gab es kein römisches Reich mehr. 19. Jahrhundert, das war die Zeit des Nationalismus. Jeder war stolz, ich bin Ungare, ich bin ungarisch oder ich bin Deutsch, ich bin Schweizer. Ist ja auch was. Und ich bin Franzose und so weiter. Also der Nationalismus wurde sehr betont. Und das hat sich übrigens auch in der Kunst ausgewirkt. Nicht wahr? Franz Liszt hat die ungarischen Rhapsodien komponiert oder Sarasate, diese wunderschönen Zigeunerweisen für Violine und Orchester. Und dann viele Stücke, die eben etwas Nationalstolz künstlerisch darstellen sollten. Aber dieser Nationalismus war eben sehr gefährlich für Europa. Europa hat sich innerlich so zersetzt und diese Zersetzung führte letztlich zum Ersten Weltkrieg 1914 bis 18 mit etwa 20 Millionen Toten. Das erste Mal wurden Massenvernichtungswaffen eingesetzt. Ganz schrecklich. Und man sagte nach dem Krieg, nie mehr so etwas. Und schon ein paar Jahre später der Zweite Weltkrieg mit etwa 60 Millionen Toten und zum ersten Mal wurden Atombomben eingesetzt. Europa war 1945 am Boden zerstört. Und jetzt versteht man, warum manche denken, Nationalismus, das ist etwas ganz Schlechtes. Ja? Ja, und im Jahr darauf kam Winston Churchill nach Zürich und hat an der Uni diese berühmte Rede gehalten, Let Europe arise. Lasst Europa aufstehen. Wir müssen eine Art Vereinigte Staaten von Europa schaffen. Der Weg dahin ist nicht schwer. Es braucht nicht mehr als, dass 300 Millionen Männer und Frauen Segen statt Fluch ernten und Recht statt Unrecht tun. Und so weiter, noch mehr gesagt. Kann nicht alles auswendig. Und dann in den 50er Jahren wurde klar, man hat das verstanden. 6 Nationen rückten zusammen und bildeten die EGKS, schlossen die römischen Verträge 1957. Und diese Entwicklung ging weiter, Europäische Gemeinschaft, Wirtschaftsgemeinschaft, EWG, später Europäische Gemeinschaft. Das wollte zeigen, es geht nicht nur um Wirtschaft, es geht um mehr. Und das hat sich weiterentwickelt bis hin zur EU, Europäische Union. Und man kann sich fragen, was ist denn das, was sich da bildet? Nun, das haben die Europavisionäre schon längst beantwortet, die an diesem neuen Konstrukt schon vor Jahrzehnten gearbeitet haben. Übrigens schon in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. Die Europavisionäre. Emil Luss schrieb in den 1950er Jahren, Europa, die europäische Einheit brauchen wir nicht zu schaffen, sondern lediglich wiederherzustellen. Der hat verstanden, was da geschieht, was geschehen soll. Und einer unserer Staatssekretäre, Dr. Franz Blankart, noch bis vor ein paar Jahren im Amt, der hat als Europabefürworter, das gibt es ja auch in der Schweiz, hat er einmal gesagt, im Blick auf das neue Europa, ein heilig römisches Reich, europäische Nation soll gezimmert werden. Nun, das ist diese Phase C, wird heraufsteigen. Aber man kann fast Hühnerhaut bekommen, wenn man den Text genau liest. Wird aus dem Abgrund heraufsteigen. Griechisch Abyssos. Der Abgrund, der Bodenlose. In Römer 10 wird dieses Wort verwendet für das Totenreich. Und wörtlich. Nach dem Zweiten Weltkrieg stieg das neue Europa aus der Asche des schrecklichsten Krieges der ganzen Menschheitsgeschichte empor. Kam wirklich aus dem Abgrund herauf und wird schließlich ins Verderben gehen, wenn der Herr Jesus kommen wird und Europa richten wird. Was uns die Offenbarung ausführlich beschreibt. Und sie beschreibt auch, wie dann in der letzten Phase eine Diktatur kommen wird, von schrecklichster und widergöttlichster Art und Weise, so dass Hitler nur ein Vorgeschmack war auf diesen Mann, diesen starken Mann, der kommen wird, um all die Probleme Europas, die sie eben in Kommissionen und Gremien nicht lösen können, schnell und unbürokratisch zu lösen. Ich mag mich erinnern, schon in meiner Jugendzeit ein Biologielehrer, ein alter, ehrwürdiger Mann war das, ich kam gut aus mit ihm, obwohl er Evolutionist war. Und der hat uns gesagt, was wir brauchen, ist ein starker Mann für Europa. Alle waren entsetzt, aber der Mann hat das schon damals so gesagt, das brauchen wir. Ja, und das wird auch kommen. Aber dann wird der Herr Jesus kommen und wird einen Abschluss setzen über diese Geschichte Europas, in der das Evangelium eine so gewaltige Bedeutung und formende Bedeutung erlangt hatte, aber schließlich von der Masse schmählich verworfen worden ist. Aber wir gehen jetzt nochmals zurück in die Zeit vor 2000 Jahren, als das Evangelium nach Europa kam. Der Herr Jesus wurde, wie gesagt, in Bethlehem geboren, am Knotenpunkt von Europa, Asien und Afrika. Und dann, nachdem die Masse seines Volkes ihn verworfen hatte, sollte das Evangelium ausgehen. Am Pfingsttag, Apostelgeschichte 2, Vers 10, als die Gemeinde entstand, da waren Juden aus Rom auf Besuch in Jerusalem. Und da kamen ja 3000 Menschen zum Glauben. Und so konnten solche wieder zurückkehren nachher nach Europa und das Evangelium bringen. Die Gemeinde in Rom entstand ja nicht durch den Apostel Paulus. Das sagt der Paulus im Römerbrief. Und er sagt, er möchte Rom auch dienen. Aber es macht mir ganz klar, er hatte den Römerbrief geschrieben hatte, noch nie Rom besucht. Später kam er dann nach Rom. Es waren auch Juden da aus Kreta, Apostelgeschichte 2, Vers 10. Und später, nach der Verfolgung der Christen, nach der Ermordung von Stephanus, gingen Jünger aus Jerusalem nach Zypern hinüber, um das Evangelium zu verbreiten. Apostelgeschichte 11, 19. Da kam es schon nach Europa. Und dann später, auf der ersten Missionsreise, Apostelgeschichte 13, 4 bis 12, kommt Paulus auch nach Zypern und bringt die frohe Botschaft so nach Europa. Auf der zweiten Missionsreise kommt er dann aufs europäische Festland. Er geht nach Philippi. Das war ja ein ganz entscheidender Punkt. Paulus wusste zuerst nicht recht, wohin will der Herr uns führen. Er ging in unterschiedlicher Richtung in der heutigen Türkei. Und dann kam dieser Traum des Nachts. Er sah einen mazedonischen Mann, der rief, komm herüber und hilf uns. Und Paulus war sich nicht im Klaren, was bedeutete dieser Traum etwas oder nicht. Und er hat dann mit seinen Freunden gesprochen und sie kamen zum Schluss, dass der Herr uns gerufen hatte. Und dann kam er nach Philippi. Wir kennen die Geschichte, wie die Lydia, die Purpurkrämerin, zum Glauben kam und auch der Gefängniswärter dort. Und Lukas hat dann die Gemeinde dort aufgebaut. Er blieb dort längere Zeit. Paulus ging weiter nach Thessalonich, dann nach Beröa, nach Athen, nach Korinth. So hat er das Evangelium in Großstädten ausgebreitet. Und seine Strategie war zuerst die Ballungszentren. Er ging nicht ins Hinterland. Zuerst die großen Ballungszentren und dann sollten die Leute, die da zum Glauben kommen, dann das Hinterland evangelisieren. Und darum nannte man eben die Leute auf dem Hinterland die Pagani, die Heiden. Das waren die auf der Heide, die noch nichts gehört hatten vom Evangelium. Auf der dritten Missionsreise kommt Paulus nach Mazedonien, nach Griechenland. Auf der vierten Missionsreise, alles in der Apostelgeschichte beschrieben, kommt er nach Rom und gibt Zeugnis vor dem Kaiser von Rom, vor Nero. Und er hatte auch den Wunsch, nach Spanien zu gehen. Und das sagt er ausdrücklich in Römer 15, 23 und 28. Er möchte dann nach Rom auch Spanien erreichen, den westlichsten Punkt Europas. Und tatsächlich aus der frühchristlichen Literatur wissen wir, dass Paulus nach seiner ersten Gefangenschaft in Rom wieder frei wurde und er kam wirklich bis nach Spanien. Er war dann auch in Nikopolis, Titus 3, Vers 12. Der Titusbrief wurde eben nach der Gefangenschaft in Rom, nach den 4 Missionsreisen in der Apostelgeschichte geschrieben. Und das erklärt, warum er da in Nikopolis überwintern konnte. Nikopolis spielt keine Rolle in der Apostelgeschichte. In 2 Timotheus 4, Vers 10 schreibt Paulus aus seiner zweiten Gefangenschaft in Rom, die ihn schließlich zur Enthauptung durch Schwert führte, zum Martyrium, da schreibt er, Titus ist nach Dalmatien gegangen. Wo ist Dalmatien? Das ist natürlich im Gebiet des ehemaligen Jugoslawien. Also Titus hat auch in der frühesten Zeit eben das Gebiet von Jugoslawien, Teile davon, evangelisiert. Und aus der frühchristlichen Literatur wissen wir, dass auch Petrus und Markus nach Rom kamen und dort gewirkt haben. Das sind so einige Lichter auf die frühe Missionierung Europas, aber es gab natürlich noch viele unbekannte Namen. Zum Beispiel, ich war auf der Insel Sizilien, und zwar ist das ganz interessant, wenn man nach Siracusa geht. Dort gibt es einen kleinen Überrest einer Kirche aus den Jahren etwa zwischen 50 und 60 nach Christus. Das ist die früheste Spur des Christentums in Siracusa. Das ist eine Gemeinde, die ist entstanden nicht durch den Apostel Paulus. Und da sehen wir, da sind viele andere sind gegangen und haben Europa missioniert. In der Schweiz merkt man die ersten Spuren des Christentums, zum Beispiel in Avenches, in Aventicum. Plötzlich sieht man beim Graben, oh, die Toten werden nicht mehr verbrannt, sondern bestattet. Wusste man, jetzt ist das Christentum gekommen, wo man vor dem Körper eine Hochachtung hat und das nicht einfach verbrennt, weil man weiß, dieser Körper wird von Gott wieder auferweckt werden. Also wie gesagt, Paulus hat Großes gewirkt in Europa, aber nicht er allein. Auch andere haben die frohe Botschaft nach Europa gebracht und so vielen, die warteten auf diese frohe Botschaft, eben Hoffnung gebracht. Genauso wie das Jesaja sagt, die Iyim werden auf die Rettung des Herrn harren. Und tatsächlich vor 2000 Jahren gab es im Römischen Reich viele, viele Menschen, die hatten wirklich die Nase voll von diesen unmoralischen, beschränkten Göttern wie Zeus und Apollos und Athene und so weiter. Die sehnten sich nach einem ewigen, unendlichen, persönlichen Gott, der heilig und gerecht ist, der Liebe ist in seinem Wesen. Und darum hat das Evangelium so unglaubliche Auswirkungen gehabt in kürzester Zeit in Europa. Aber das Evangelium ist auch auf Widerstand geprallt. Da waren verschiedene Bollwerke, die Götterwelt der Griechen und Römer, der Kaiserkult, der allgemein verbreitete Okkultismus und die Esoterik, religiöser Pluralismus. Ach, man muss doch nicht so stur sein und sagen, ich bin Christ und man kann dem Kaiser nicht opfern. Man kann das zusammen, man kann jede Religion wählen, die man will. Man muss einfach noch ein bisschen opfern für den Kaiser. Und es gab viele, die haben die römische Religion gehabt und daneben waren sie noch Mitglied in einem Geheimbund, wo zum Beispiel Isis und Osiris verehrt wurden aus Ägypten. Kein Problem, die konnten mehr als eine Religion nebeneinander haben. Und man verstand das nicht, wieso sind die so stur? Die sagen nur ein Gott und niemand sonst. Das war auch ein Widerstand an die Philosophie der Griechen und Römer, die heidnische Unmoral und Perversion, aber auch diese Welt der Grausamkeit. Abtreibung war verbreitet, Kindstötung, Kindsaussetzung, diese abscheulichen Gladiatorenspiele, wo man das Volk unterhielt, Brot mit Brot und Spiele, damit sie so schön untertänig sind. Ja? Da kann man die Parallele heute sehen zur ganzen Filmwelt, wo Brutalität unterhaltungswert ist. Aber das sind Widerstände gegen das Evangelium. Da war zum Beispiel besonders zu erwähnen die Athen als Hochburg der Philosophie. Und wir sehen, wie Paulus das Evangelium in eine solche Welt gebracht hat, in Apostelgeschichte 17. Es war eben nicht unmöglich, diese Mauern konnten durchbrochen werden. Oder Korinth war die Hochburg der Unmoral und Perversion. Die ganze alte Welt war pervers, aber Korinth war das Allerschlimmste. Und gerade dort hat Paulus mehrere Jahre gewirkt und viele Menschen sind zum Glauben gekommen. Viele waren sehr schwierig. Also es ist nicht so, wenn man sich bekehrt, dass alle Leute dann einfach werden. Aber das ist kein Hindernis, um eine Gemeinde zu gründen, wenn man schwierige Leute hat. Und die Korintherbriefe zeigen, wie man eben dann arbeiten muss und wie da wirklich Fortschritte möglich sind. Ja, Paulus sagt in 2. Thessalonicher 2, es gibt ein Geheimnis, das ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit. Natürlich, das Evangelium sollte sich ausbreiten und hatte eine Macht, die auch die Gesellschaft veränderte, die Moral, die Ethik veränderte. Aber Paulus sagt, da ist die Gesetzlosigkeit, die ist am Wirken, gleichzeitig. Und diese Gesetzlosigkeit wird sich immer mehr ausbreiten und schließlich einen Höhepunkt erreichen, wenn der Antichrist kommt. Und wenn dann der Herr Jesus erscheint, in Macht und Herrlichkeit wieder den Antichristen vernichten. Und so haben wir hier die Erklärung, warum Europa zwar durch das Evangelium geprägt wurde 2000 Jahre, aber gleichzeitig von Anfang an kam das Böse hinein und hat sich in der Kirche festgesetzt und immer mehr ausgebreitet, bis schließlich noch vor der Entrückung der große Abfall kommen sollte. Und in dieser Zeit stehen wir. Millionen sind abgefallen vom Christentum, haben sich abgewendet. Das ist dieser große Abfall von 2. Thessalonicher 3, der schließlich führt zum Kommen des Antichristen. Aber macht 2. Thessalonicher 2 deutlich, vorher, bevor der Antichrist kommt, wird die Entrückung stattfinden. Denn der Heilige Geist, der auch während diesen 2000 Jahren Kirchengeschichte in Europa immer wieder das Böse zurückgedrängt hat, als Kraft in der Gemeinde, der da zurückhält, wird weggehen und dann kann der Gesetzlose frei erscheinen und kommen. Dann kommt die große Drangsal und schließlich das Kommen des Herrn Jesus. Aber wir sehen, dieser große Abfall steht sehr eng in Verbindung mit der Geschichte Europas. Und Paulus sagt, in der Endzeit wird eben das Heidentum wieder richtig aufkommen in der Christenheit. 2. Timotheus 3, dieses aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere oder gefährliche Zeiten da sein werden. Denn die Menschen werden eigenliebig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, man kann übersetzen arrogant, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, oder man kann übersetzen gottlos, frevelhaft, greuelvoll. Ohne natürliche Liebe, unversöhnlich, Verleumder, unenthaltsam, das heißt ohne Selbstbeherrschung, grausam oder brutal, das Gute nicht liebend, Verräter, verwegen, das heißt auch roh, wild, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott, die eine Form der Religiosität haben, deren Kraft aber verleugnen. Und schließlich noch das Urteil von 2. Petrus 3, Vers 17. Petrus spricht über die Endzeit, und zwar aus dem Gefängnis in Rom, vor seiner Kreuzigung. Ihr nun, Geliebte, da ihr es vorher wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch den Irrwahn der Ruchlosen mit fortgerissen aus eurer eigenen Festigkeit fallet. Das Wort ruchlos, auf Griechisch athesmos, bedeutet Gesetzesverächter. Gesetzeswidriger, sittenwidriger, gesetzloser, ungerechter. Und wenn man denkt an all diese Unmoral seit den 60er Jahren mit Konkubinat, Partnerwechsel, Ehebruch, Homosexualität, Pornografie, steigende Gewaltbereitschaft, Abtreibung, Gottlosigkeit, Okkultismus, Drogenmissbrauch und steigende Kriminalität, dann weiß man, was das heißt. Ruchlose, Athesmos. Nochmals. Ihr nun, Geliebte, da ihr es vorher wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch den Irrwahn der Gesetzeswidrigen oder der Sittenwidrigen mit fortgerissen aus eurer eigenen Festigkeit fallet. Wachst aber in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit sowohl jetzt als auch auf den Tag der Ewigkeit. Ja, da werden wir aufgerufen, wenn wir einerseits sehen diesen Abfall, diesen Irrwahn. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht mitgerissen werden. Wir sind alle in der Gefahr, mitgerissen zu werden. Aber ganz positiv endet der Brief. Wachst in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Und so dürfen wir, wie Jesaja 42 sagt, noch heute das neue Lied singen hier auf den Ijim.